NDR 1 Niedersachsen. Musikland. Mit Rudolf Krieger am Mikrofon. Guten Abend, liebe Musikfreunde. Dies ist das letzte Musikland im alten Jahr. Ein Flötist steht heute im Mittelpunkt der Sendung. Er spielt unterschiedliche Traversflöten aus verschiedenen Epochen. Was ihn aber auch auszeichnet, ist seine Betätigung als Flötenbauer. Er ist heute mein Studiogast und mit ihm werde ich mich über sein Musizieren und sein Handwerk unterhalten. Er heißt Hajo Wienroth und spielt mit anderen bekannten Musikern zusammen, zum Beispiel mit dem englischen Geiger Simon Standage, mit dem man ihn jetzt zusammen hören kann. Die beiden spielen von Georg Philipp Telemann aus dem Konzert für Traversflöte und Violine Nummer 36 G-Dur die beiden ersten Sätze. Mein heutiger Studiogast ist Hajo Wienroth. Er ist Flötist und Flötenbauer. Und dieses ist für ihn ein relativ langer Prozess gewesen, bis man dann davon ausgegangen ist, dass er beides zusammen macht in Personalunion. Wir fangen vielleicht mal an, Herr Wienroth, bei Ihren musikalischen Anfängen und nicht bei den handwerklichen. Wann haben Sie angefangen, Musikunterricht zu bekommen?
Ich habe im Alter von 6 Jahren Klavierunterricht bekommen als erstes. Und habe mich dann selber bei der Blockflöte tätig gemacht und habe autodidaktisch bin ich vorgegangen und habe sehr, sehr schnell was spielen können. Und mein großer Wunsch war aber doch, die Querflöte zu spielen. Das habe ich dann im Alter von 10 Jahren gemacht.
Das war ja dann doch schon ein großer Unterschied. Also die Blockflöte auf der einen Seite als dieses Primär- oder Primarinstrument mit nur Löchern und dann die moderne Konzertflöte mit den vielen Klappen. Also es war sozusagen ein Quantensprung bei Ihnen.
Ja, es war auch vom Klang her ein Quantensprung, weil man bei der Blockflöte, das gibt man eigentlich jemandem in die Hand und er kann es sofort spielen. Aber die Querflöte, da muss man wirklich für arbeiten, um diesen Ansatz zu bekommen, dass er schön klingt und dass es wirklich am Anfang erträglich ist und dann hinterher immer schöner wird.
Nun ist es ja so, dass Sie ein etablierter Traversflötist sind. Das heißt, Sie blasen auf historischen Instrumenten, die eben nicht diesen modernen Komfort haben oder auch nur zum Teil ausgebaut. Aber Sie haben angefangen auf dem großen modernen Konzertinstrument. Richtig. Wie lange haben Sie das Instrument dann studiert, bis der Wunsch kam, irgendwie auf historische Wege zu gehen?
Der Wunsch kam relativ früh. Und zwar habe ich auf der Konzertflöte Bach gespielt. Irgendwie ist dieser Gedanke in meinen Kopf gekommen, dass ich doch eigentlich das auf dem Instrument spielen möchte, wie es Herr Bach selber gehört hat. Dann habe ich mit meinem Flötenlehrer darüber gesprochen und der war eigentlich sehr begeistert und förderte mich immer in jeder Weise und sagte dann, da gibt's ein Werk von Herrn Quanz, das ist 1752 erschienen, da gibt's auch Nachdrucke, schau doch mal, ob du das kriegen kannst. Und dann bin ich losgedackelt und habe eine Ausgabe von Quanz Versuch einer Anweisung, die Flöte Traversière zu spielen, gekauft. Habe das durchgelesen, da steht sehr, sehr viel drin, was mich wirklich beeindruckt hat am Anfang auch, was den Musiker angeht an sich und was die Art Traversflöte zu spielen angeht an sich. Und dann habe ich den Schluss gefasst, sofort eigentlich loszugehen und mir eine Traversflöte zu kaufen. Das war gar nicht einfach. Es gab damals von der Firma Möck noch Bauten, die waren aber wie es der damalige Zeit entsprach, war es einfach nichts, was man heute vergleichbar hätte im Augenblick. Also ich bin dann losgegangen und habe mir sowas gekauft und habe da angefangen, die ersten Schritte drauf zu machen.
Nur ist das ja wahrscheinlich am Anfang ein bisschen frustrierend, wenn man auf einem Instrument, was sehr geläufig geht, diese moderne Flöte, dann auf etwas zurückgreift, was eigentlich dann eine Entwicklungszeit von 250 Jahren noch erfahren durfte. Wie waren so die ersten Töne, die man einem alten Instrument dann entlockt?
Die ersten Töne waren für mich faszinierend, weil es ja plötzlich ein anderes Material war. Es war Holz und nicht Metall eben. Und es klang viel wärmer auf automatisch. Es gab natürlich mengenweise Intonationsschwierigkeiten am Anfang, die dann durch Gabelgriffe, durch verschiedene Blastechniken einfach behoben werden mussten. Und dann gab es auch einen großen Streit mit meinem Flötenlehrer, der sagte, spiel doch mal einen Fis. Siehst du, das stimmt doch gar nicht. Mein Fis auf dem Klavier, das ist doch richtig gestimmt. Und wobei er natürlich eine temperierte Stimmung hatte und ich, der auf der Traversflöte, ist das Fis etwas tiefer gestimmt. Das hat also ja diese historische Temperatur. Und da konnten wir also schon mal gar nicht richtig übereinander kommen. Aber der Gegensatz war natürlich auch noch so krass, weil ich die Probleme noch nicht am Anfang lösen konnte. Und mittlerweile verstehen wir uns sehr, sehr gut wieder. Wir sind gut befreundet und er hat auch eine Traversflöte von mir gekauft und kommt zu vielen Konzerten, wenn er kann.
Nun sind wir, Sie haben es gesagt, eine Traversflöte von mir, auch schon bei einem Punkt angelangt, der eben sehr außergewöhnlich ist in unserer heutigen Zeit. In früheren Jahrhunderten war es durchaus gang und gäbe, dass ein Flötist auch sich selbst die Instrumente baut. War das ein langer Prozess, dahin zu kommen, sich selbst Wünsche handwerklich zu erfüllen?
Also ich finde das Bild gerade so schön mit den historischen Vorbildern. Jacques Cotteterre hat seine Flöten selber gebaut, hat komponiert und gespielt. Quanz hat seine Flöten selber gebaut, komponiert und gespielt. Und Trommelitz hat vielleicht Flöten gebaut und ein Lehrwerk geschrieben, nicht so viel komponiert. Aber es gibt doch deren viele eigentlich. Diese historische Lebensart und Weise, die hat mich immer fasziniert. Nicht nur eine Sache unter Kontrolle zu haben oder vielleicht auch nicht unter Kontrolle zu haben, weil man eben diese anderen zwei Sachen außer Acht lässt oder einfach die Möglichkeit nicht hat, dann zu sagen, das liegt nicht an mir, wie ich spiele, sondern es liegt vielleicht in dem Falle an der Flöte. Der Prozess hat erstaunlicherweise gar nicht lange gedauert. Ich muss dazu sagen, ich bin vorbelastet von meinem Vater aus gesehen, der war Handwerker und ich hatte einfach die Möglichkeit, dass ich sehr, sehr viel handwerklich mitbekommen habe in meinen Kindertagen. Ich habe mit 12 Jahren meine Schachfiguren selber gedrechselt und so sind dann wahrscheinlich unbewusst die Anfänge gelegt worden. Ja, und was ich gemacht habe, ich habe einfach mehrere Tage einem Flötenbauer über die Schultern geguckt und habe dann gedacht, das kannst du mit deinen Fähigkeiten machen. Und dann habe ich einen Versuch gestartet und habe mich versucht, auch mit anderen Flötenbauern, die da sehr verschlossen waren, zu unterhalten darüber, was sie denn jetzt verändert haben, zum Beispiel zum Original. Man sagt dann ja immer, man hat die Flöte verbessert oder dann fragt man gerne mal nach, ja, einfach aus Interesse daran, die Musik möglichst so historisch zu gestalten wie möglich. Was ist da verändert worden? Und dann kam die Antwort ganz oft, das ist ein Flötenbauergeheimnis.
Ah ja,
und dann habe ich prinzipiell geantwortet, es gibt keine Flötenbauergeheimnisse, das kann man alles nachmessen, man kann den Lack messen, was da für Inhaltsstoffe drin sind. Und dann habe ich beschlossen, einfach selber herauszufinden, was da das Problem war und ich habe gemerkt, es gibt eigentlich kaum verbesserbare Stellen an der Flöte, wie sie dort historisch liegt.
Von Johann Joachim Quanz, dem Flötenlehrer Friedrichs des Großen von Preußen, jetzt der dritte Satz seines Konzerts für Flöte und Streicher Nummer 87 D-Dur. Solist ist Hajo Wienroth, Traversflöte. Das Drechseln der Außenhaut einer Flöte stelle ich mir relativ handwerklich überschaubar vor. Wie ist das mit dem Innenausdrechseln? Wie drechselt man innen ein Stück Holz aus zu einer Röhre? Und diese Röhre hat dann noch eine gewisse Steigung. Das heißt, sie ist nicht von vorne bis hinten gleich wie eine zylindrische Bohrung, sondern wir reden von konischer Bohrung, von Konus.
Das sind ja vier Teile der Flöte und der Kopf ist zylindrisch gebohrt selbst. Die beiden Mittelteile sind konisch gebohrt und der Fuß umgekehrt konisch. Das heißt, er wird unten wieder ein Stückchen weiter. Was man jetzt macht, ist, man geht halt ins Museum hinein und fragt ganz lieb, ob man diese Flöte mal in der Hand halten darf und ob man sie vermessen darf. Dann gibt es Messinstrumente, die ganz weit reinreichen in diese Bohrung. Da muss man sehr vorsichtig sein, dass man nichts verletzt. Und dann schreibe ich mir in Zehntelmillimeter Abstand den Konus praktisch auf. Der ist meistens unregelmäßig konisch, weil früher mit Löffelbohrern gearbeitet wurde, die die Leute selber geschmiedet haben aus Metall. Man kann sich das vorstellen wie eine Art Teelöffel, der schmal und lang ist und der dann diese Innenbohrung herstellt. Und das wurde in drei Schritten gemacht und deswegen gibt es also zwei Kammern, die dadurch entstehen praktisch. Diese Kammern sind enorm wichtig, die darf man nicht einfach glätten. Dadurch entsteht eine Resonanz an einem bestimmten Punkt und die Töne werden auch gestimmt dadurch. Jetzt habe ich als moderner Flötenbauer zwei Möglichkeiten. Ich kann mir dieses kopierte Innenmaß, noch auf meinem Papier kopierte Innenmaß, praktisch in Metall drehen und dann eine Fräse nehmen und damit eben das anschärfen, sodass es als Art Bohrer funktioniert. Und dann habe ich, nachdem ich ein Holzstück durchbohrt habe, die Möglichkeit, das hineinzuschieben und habe das Interieur praktisch komplett fertig.
Das heißt, wer im Innenleben einer solchen Bohrung dann Feinarbeit vornimmt und fein schleift, der verliert unter Umständen ganz wesentliche Bestandteile, die
Richtig.
Eigentlich gewollt waren.
Richtig, poliert werden darf es auf keinen Fall, sonst rutscht der Klang praktisch raus, buchstäblich. Und es ist natürlich auch sinnig, es sogar mit drei Löffelbohrer in verschiedenen Schritten zu machen. Dann hat man die Variabilität, zum Beispiel verschiedene Tonhöhen, verschiedene Mittelteillängen zu machen und diese Löffelbohrer variabel einzusetzen.
Und dann macht sich der geneigte Flötenbauer an die Arbeit und beim Drechseln passiert plötzlich was. Es bricht das allerschönste Stück auseinander. Was ist dann angesagt? Neues Drechseln oder wird geklebt?
Nein, kleben kann man da nichts. Man muss es einfach normal machen.
Passiert das öfters?
Es kommt drauf an, man muss halt sehr vorsichtig sein. Langsam kennt man dann die Ecken und weiß, man darf die Arbeitslampe nicht über dem Drechselstück stehen lassen, weil es sich sonst von der einen Seite erwärmt. Oder man darf nicht, es einfach an der einen Stelle nicht zu dünn machen und nicht übertreiben wollen. Oder die Spannung von innen des gehaltenen Holzteils darf nicht zu groß werden. Also diese Schwierigkeiten kennt man dann irgendwann. Es passiert eigentlich dann selten.
Weiter geht es mit der Musik eines Zeitgenossen von Bach, Telemann und Händel. Er heißt Johann Friedrich Fasch. Von ihm hören wir jetzt zwei Sätze aus seinem Konzert für Flöte, Oboe und Streicher D-Dur. Hajo Wienroth spielt auf einer selbstverfertigten Traversflöte, die Oboe spielt Mark Bagent. Auch er musiziert auf einem historischen Instrument, einem Nachbau einer Oboe aus dem Jahr 1715. NDR1 Niedersachsen, das Musikland. Mein heutiger Studiogast ist Hajo Wienroth. Er ist Traversflötist und Flötenbauer in Personalunion. Er baut sich seine eigenen Flöten, aber er baut sie auch für andere Menschen. Hajo Wienroth, wenn Sie als Querflöter sich die Literatur ansehen, sagen wir mal so ab 1730, und Sie gehen so 100 Jahre entlang durch die Musikgeschichte, Wie sehr gibt Ihnen ein Instrument plötzlich einen Hinweis auf Interpretation eines bestimmten Notentextes? Gibt es das? Dass Sie also, wenn Sie eine moderne Flöte blasen würden und Sie spielen alte Literatur, dann spielen Sie das einfach so, wie es da steht. Und plötzlich haben Sie eine historische Flöte und die historische Flöte gibt Ihnen plötzlich ein Licht und sagt ganz klar, der Komponist kann es nur so geschrieben haben, weil es auf der Flöte nur so und so geht.
Das gibt es, ja, durchaus. Das ist natürlich der krasseste Gegensatz Ende des 18. Jahrhunderts, wo langsam angefangen wurde, Klappen auf die Flöten zu bauen. Davor gibt es aber auch schon kleinere Unterschiede, die Hinweise darauf geben, wie man Musik spielen kann oder wie Musik überhaupt spielbar ist. Also wenn ich früh zurückgehe, die französischen Flöten um 1700, die dritte Oktave oben lässt sich fast nicht spielen. Es ist nur fragmentarisch vorhanden eigentlich. Das E3 ist oben viel, viel zu niedrig. Und so würde diese Literatur einfach gar nicht gespielt dort oben. Das ist ganz klar. Dafür spricht die Flöte unten viel mehr an und hat ein viel größeres Pfund in der Tiefe. Im weiteren Verlauf, die Barockflöten werden viel schlanker, viel eleganter. Plötzlich, es geht alles leichter, es geht auch mehr in die Höhe. Also man merkt dann schon, wo im 18. Jahrhundert man sich befindet, anhand dieser Flöte nur alleine.
Von Joseph Haydn jetzt der erste Satz aus seinem Trio G-Dur, Hoboken-Verzeichnis 11, Nummer 100. Hajo Wienroth spielt auf einer Traversflöte aus dem Jahr 1815. Die beiden musikalischen Partner sind Simon Standage Violine und Poppy Walshaw Violoncello. Die Ambition, die Flöten selbst zu bauen, das haben wir erörtert, ist ganz klar. Sie sind auch ein Romantiker in dem Sinn, dass Sie sich gerne in die Jahrhunderte zurückversetzen lassen, um eben dieses beides zusammen zu praktizieren. Aber es ist ja schon auch so, dass Sie selbst sich Verbesserungen dadurch aneignen können, indem Sie die Flöten selbst bauen. Gibt es Grenzen bei den Flöten, die andere Menschen Ihnen gebaut haben?
Ja, ich erinnere mich gut an eine Zeit, wo ich immer den Fehler eigentlich bei mir als Spielendem gesucht habe und festgestellt habe, die Flöte macht dort nicht mit, wo ich gerne hin möchte. Und vielleicht liegt es ja an mir und ich habe dann hart gearbeitet. Und ab dem Punkt, wo ich die Flöten selber gebaut habe, habe ich festgestellt, dass sich doch viel von dem Spieler auf den Bauer sozusagen überträgt. Das heißt, wenn ich die Flöte spielen kann und merke, ich habe das Original gespielt und weiß, das fühlt sich so in dieser Art und Weise an und dann spiele ich meine Flöte und ich merke einen Unterschied dort, dann kann ich diesen Unterschied eigentlich hinwegbauen sozusagen. Ich kann die Unterschiede minimieren. Man kann bei vielen Stellen merken, wie der Flötenbauer selber seine Gabelgriffe spielt. Und wenn man dann selber Flöten baut, weiß man automatisch, ach so, der spielt in der Art und Weise und es ist hier leicht limitiert und dort. Und man kann es, wie gesagt, wenn man den Vorteil hat, dass man selber spielt als Flötenbauer, kann man doch diese Geschichten weitestgehend umgehen.
Sie haben vorhin gesagt, Sie gehen ins Museum und sind froh, wenn man Ihnen eine Flöte zum Vermessen mal überlässt. Haben Sie auch die Möglichkeit, so ein Original mit in die Werkstatt zu nehmen, dass Sie wirklich immer Schritt für Schritt unterschiedlich probieren können, immer noch am Original sich nochmal orientieren?
Selten ist das der Fall. Ich habe einige Originalflöten, die darf ich natürlich mitnehmen, das sind ja meine. Aber es gibt auch Leute, die Flöten besitzen, die ich auch eine längere Zeit gehabt habe, viel darauf ausprobieren konnte und dann auch vergleichen konnte, sodass eine nahezu gleiche Kopie entsteht.
Aus Haydns Divertimento, Hoboken Verzeichnis 4, Nummer 6 für Flöte, Violine und Cello spielen wir jetzt den zweiten Satz. Es musizieren Hajo Wienroth, Simon Standage und Poppy Walshaw. Hajo Wienroth, vielleicht noch eine Geschichte auch zum Handwerk wieder. Wie ist das mit der sogenannten Serienproduktion? Das gibt's ja in anderen Handwerksbetrieben auch, dass ein Töpfer zum Beispiel ein Einzelstück baut und dann ist er so begeistert, dass er das dann plötzlich in Serie herstellt und die variieren dann so ein bisschen. Wie ist das, wenn Sie einen Typ Flöte für sich selbst entwickelt haben und Sie wollen dieses eigene Original dann nochmal kopieren, mehrfach? Gelingt so etwas?
Wenn man genügend Zeit hat, wenn es nicht gerade in Eile geschieht, man sich sehr sorgfältig an die Flöten macht, dann kommt man ziemlich nah an das Klangideal wieder heran.
Ein Instrumentalist neigt dazu, sich immer mal ein neues Instrument auch zuzulegen. Und ich weiß von Ihnen, dass Sie auch mal in glückliche Situationen kommen, dass man Ihnen ein Instrument anbietet und Sie bekommen leuchtende Augen. Und tatsächlich, es ist zu einem erschwinglichen Preis zu haben, so eine Flöte aus der Haydnzeit, mit der Sie auch Musik von Haydn, nämlich die Divertissements, eingespielt haben. Wie ist sowas? Sie sehen so ein Instrument, merkt man sofort, dass es was taugt?
Das ist manchmal gar nicht offensichtlich. Also man muss schon sehr, sehr in der Materie drinstecken, um zu merken, ist die Flöte wirklich was oder ist sie nichts. Es sind zwei Flöten, die ich bekommen habe. Die habe ich aus einer Privatsammlung eines Menschen, der selber Flötist war, der natürlich auch wusste, was er dort sammelt. Der ist verstorben und dann wurden diese Flöten veräußert und wurden an mich herangetragen. Und ich bin glücklicherweise einer der Ersten, der diese Flöten gesehen hat. Also sie wurden dann vor mir aus dem Küchentuch ausgewickelt und ich habe wirklich diese leuchtenden Augen gekriegt und habe gedacht, das möchte ich doch gerne haben. Und dann konnte ich es wirklich zu einem moderaten Preis erstehen und habe nach recht wenig, eigentlich weil die Flöten sehr, sehr gut erhalten sind, nach recht wenig restauratischer Tätigkeit, es ist möglich, die Flöten zu spielen.
Man schneidet ja sehr schnell etwas weg irgendwo. Ist denn eine schnelle Korrektur auch irgendwann nochmal rückgängig zu machen, wenn man sich verschneidet?
Das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Es gibt viele Flöten, die auch im Laufe der Jahrhunderte einfach verändert worden sind, weil die Lautstärke natürlich der Flöten gerne ansteigen sollte, wegen der lauteren Musik einfach, die gefordert wurde im Orchester. Und von daher, wenn man das Mundloch einmal vergrößert, um diese Lautstärke zu erreichen, dann ist es vorbei. Man kann es nicht wieder rückgängig machen. Und ich habe aber bei den Flöten, die ich habe, sofort gesehen, dass es original noch so erhalten ist, wie sie ganz am Anfang waren. Die sind fast nicht gespielt. Es gibt also kaum Benutzungsspuren dort. Und es sind ganz, ganz herrliche Originale. Das eine ist eins von wahrscheinlich 1810, vermuten wir, im originalen Pappkarton noch, der auch beschriftet ist. Man kann trotzdem leider den Flötenbauern Namen nicht lesen. Das ist eine Buchsbaumflöte mit Elfenbeinringen, drei Mittelteilen mit verschiedenen Klappen drauf, einem D-Fuß und einem C-Fuß schon. Und sehr, sehr schön rissfrei alles erhalten. Nur das 435-Teilchen hat einen Riss, aber das braucht man selten.
Mit zwei Sätzen aus Haydns Divertimento C-Dur, Hoboken-Verzeichnis 4 Nummer 8, geht es weiter. Spannend zu erfahren, wie lange braucht man zum Bau einer Flöte. Ich habe mit Geigenbauern gelegentlich zu tun und sie auch schon mal gefragt. Und wir wollen ja nicht über Geld reden. Die Werkstattstunde kann sich dann jeder ausrechnen. Für eine gute Geige benötigt ein Geigenbauer, wenn er gut gelaunt ist und gut drauf ist, aufs Jahr verteilt 200 Stunden. Haben Sie mal untereinander geschrieben, wie viele Stunden beim Drechseln einer guten Traversflöte bei Ihnen draufgehen?
Das kommt drauf an, was für ein Modell ich fertige, ob ich es mit Klappen fertige oder nur mit einer Klappe. Die Einklappigen sind schneller zu machen, zu realisieren, weil für mehr Klappenflöten lässt man einfach viele Ringe stehen, die dann nachher von Hand abgearbeitet werden müssen, um nur die Böcke dazulassen für die Klappen. Ich gehe also mal von einer einklappigen Traversflöte aus. Wenn ich eine einzelne fertige, brauche ich 55, 56 Stunden ungefähr. Wenn ich sie in Serie produziere, das heißt, ich lasse die Drehbank so eingestellt, wie sie ist und mache gleich mehrere Mittelteile, dann reduziert sich das Ganze auf eventuell 30 Stunden.
Also dann darf man das zusammenrechnen, was es dann hinterher kostet. Wie ist das mit der Materialbeschaffung? Fällt die dann sehr ins Gewicht noch?
Nein, die Materialbeschaffung, das ist relativ gering gegenüber dem Arbeitsanteil.
Also selbst wenn man jetzt Buchsbaum oder sich auch gar Ebenholz sucht, das ist dann relativ ein geringer Prozentsatz zum Gesamtpreis.
Ja.
Hajo Wienroth, es war sehr interessant, in Ihre Werkstatt zu blicken, in Ihre doppelte Werkstatt, nämlich in die des Spielers, des Traversflötenspielers und auch in die des Flötenbauers. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Mit Klängen von Josef Haydn und dem Flötisten Hajo Wienroth klingt unser heutiges Musikland aus. Er war mein Studiogast. Seine musikalischen Partner sind Simon Standage, Violine, und Poppy Walshaw, Violoncello. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr. Am 1. Januar gibt es ein zweistündiges Musikland, zu dem ich Sie jetzt schon ganz herzlich einlade. Bis dahin, Ihr Rudolf Krieger.
NDR 1 Niedersachsen zur Verkehrslage. Vorsicht bitte auf der A7 Hamburg Richtung Kassel.